Good morning, everybody.
Everybody.
Everybody. Wir machen es auf Englisch heute. Nein, wir schaffen es ja gar nicht. Ja, guten Morgen, guten Tag, guten Abend zusammen. Schön, dass ihr wieder da seid für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl. Heute mit Jim. Hallo, Jim.
Hallo.
Und mit Raoul.
Hallo, 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 hallo.
Und Raoul, du hast Zettel vor dir liegen. Hast du einen Wunsch heute?
Ich habe was vor. Ich habe was mitgebracht. Ich komme heute mal wieder dran mit einer Folge und ich freue mich tierisch. Was gibt es Schöneres als Pott zu casten an so einem tollen Tag wie heute mit so lieben Menschen
Pott zu casten.
Es kann kaum was Schöneres. Was für ein tolles Hobby. Das muss auch nochmal gesagt werden, oder? Und ich hoffe, einigen von euch draußen geht es auch so, wenn ihr euch zuhört. Jedenfalls habe ich eine Folge mitgebracht.
Sagt man auch, ich habe Pott gecastet? Oder wie sagt man dann?
Im Deutschen ist alles möglich. Mein Titel, der sagt es hoffentlich alles, das ist 5 Debütalben, die nicht mehr getoppt werden konnten.
Oh. Ach, du meinst diese 5?
Diese 5 einzigen, ja. Es geht hier nicht um die besten Debütalben, da kann man bestimmt auch eine tolle Sendung drüber machen, sondern es geht um Debütalben, mit denen meiner Ansicht nach und vielleicht auch eurer Ansicht nach Bands, Künstler bereits ihren Höhepunkt erreicht haben und damit auch ihr gesamtes Pulver verschossen haben.
Jeff Buckley dabei?
Sehr gemein, weil der arme Kerl nur ein Album gemacht hat. ich denke, erste Album war der absolute Höhepunkt und danach wurde es meiner Ansicht nach nicht mehr besser, vielleicht gleich gut, aber kreativ ist da nicht mehr viel passiert und sie konnten ihrer Diskografie nicht mehr sehr viel Nennenswertes hinzufügen. Das ist so der Hintergedanke und ich möchte euch gerne 5 Alben vorstellen, die erstens mal darunter passen, die aber dazu auch noch für das jeweilige Genre, für das sie stehen, absolut bahnbrechend waren und meiner Ansicht nach viele Künstler und Bands beeinflusst haben.
Ich bin gespannt.
Ja.
Eine habe ich schon im Verdacht.
Okay. Du kannst das ja.
Was soll ich sagen?
Ich bin Nein. froh, wenn Publikum dabei ist, die gerade Sachen von dir kommentiert.
Genau.
dann sag mal, wenn es dabei ist. Dann
ich sag Doors.
Okay, wir machen mal weiter. Und zwar, ich springe in den in verschiedene Jahrzehnte und auch in verschiedene Genres. Und das Ganze kombiniere ich noch mit dem ganz bescheidenen Subtext, dass das, was ich hier vertrete, so in der Rock-Community, so nenne ich es mal, keine Mindermeinung ist, sondern größtenteils Konsens darüber herrscht. Sollte das bei euch anders sein,
vielen Dank
für die Ergänzung. Dann freue ich mich sehr über eine Diskussion, eine fruchtbare Diskussion mit euch. Wenn vielleicht das, was ich eigentlich jetzt in meiner Vorrede nicht ganz klar geworden sein sollte, was meint denn der Typ da jetzt, hoffe ich, dass mit dem ersten Album jetzt alles schlagartig klar geworden ist. Es ist das Album, was mich überhaupt auf die Idee gebracht hat, heute diese Sendung zu gestalten. Immer wenn ich dieses Album höre, dachte ich, da muss doch mal was zu machen. Das Album ist ein sogenannter Crossover-Klassiker aus den frühen 90ern. Crossover können wir kurz beschreiben mit Mix aus Metal, Hip-Hop, Punk, Funk, Alternative Rock. Können wir damit zufrieden sein?
Mir dreut da was.
Dir dreut da was, ja.
Aber sehr gut.
Ja, es ist... ich denke, es ist eine Musikrichtung, die wahrscheinlich dann von Linkin Park Anfang der 2000er zu Tode geritten wurde, würde ich mal vorsichtig behaupten. Übrigens, Linkin Park sind jetzt vor kurzem, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dann die Presse gegangen. Sie haben eine neue Sängerin und wollen ihre Karriere jetzt fortsetzen und es gibt ein neues Album jetzt im Herbst. Ich bin kein großer Linkin Park-Fan, aber ich dachte, das kann ich mal so kurz fallen lassen. Wir wollen ja immer allumfassend informieren. Und ich rede aber in der Tat von Rage Against the Machine. Rage Against the Machine, das Album aus dem Jahr 1992, was mich wirklich richtig umgehauen hat. Wir gehen mal kurz zurück.
32 Jahre her, ne?
Das ist unfassbar. Das ist absolut Wahnsinn. Kurz vorher hatten wir Nirvana mit Nevermind. Da hatte ich große Probleme mit. Für mich war diese Musik sehr viel, sehr, sehr hart, fast zu hart.
Du meinst jetzt Rage oder
Nirvana? Nein, ich meine Nirvana. Und habe aber dann die Faszination für die Band sehr schnell verstanden, war dadurch auch relativ schnell und frühzeitig auf diesem ganzen Grunge-Trip, Soundgarden und Co. Angefangen. Und dann kam eben dieses Debüt, ihr erinnert euch vielleicht mit diesem Cover mit dem brennenden Mönch drauf, das war schon unfassbar. Und dann habe ich auch für meine Ohren damals ungewohnt diese Verbindung Rock mit Rap-Gesang, also für mich ganz neuartig, zu schätzen gelernt und war dem ganzen Album richtig verfallen. Es ist ja ein Album, was voller Klassiker steckt.
Ist das nicht grenzwertig hart für dich? Das Album, also das soll jetzt gar nicht doof klingen, aber du bist ja jemand, der jetzt nicht aufgefallen ist mit so, ja, ich sag mal, sehr harter Musik. Es ist durchaus eine harte Musik, wenn auch funky.
Hart oder Hard-Rock-Musik angeht, bin ich ja mit im Boot. Ne? Es geht ja alles, was darüber hinausgeht, so mit,
okay,
ja, mit Heavy Metal, Metallica und Co., da bin ich ein bisschen zurückhaltend, aber Rage Against the Machine, Soundgarden, ich finde Soundgarden
ja, klasse,
ganz, okay, ganz, ganz hervorragend. Wobei stehen geblieben, Album voller Klassiker, Killing in the Name of, auf wie viele Partys haben wir dazu getanzt? Oder zumindest ich, Stefan, wir beide kannten uns da leider noch nicht.
Aber die Haare geschüttelt.
Die Haare geschüttelt. Die ganze, so die ersten Anfangsakkorde von dem Song, die ganze Tanzfläche hat sich gefüllt, alle sind abgegangen. Take the Power Back war da auch drauf. Bullet in the Head und viele mehr. Ein Album, finde ich, Only Killer, No Filler.
Auch politisch eigentlich dann orientiert.
Das ist der Punkt, ne?
Ja, politisch auch orientiert, wobei ich ein Hörer bin, ich bin ja nicht so unbedingt so ein zwingenden Texthörer, sondern ich bin eher ein Groove-Soundhörer. Aber natürlich auch die Aggression, die darüber gekommen ist in den Texten, ganz packend und beeindruckend und ich finde, die Alben, die danach gekommen sind, wir reden hier von Evil Empire, Battle of Los Angeles, Renegades, ich glaube, ein Album steckt nur voller Cover, ne? Ist nur ein Album mit Covern dabei. Da haben sich ihre Erfolgsformel wiederholt, noch und nöcher wiederholt, wie das ja viele Bands auch gemacht haben, aber so perfekt, so auf den Punkt genau, finde ich, wie auf ihrem Debüt sind sie nie mehr gewesen und haben sich ja dann irgendwann auch aufgelöst und sie haben ja da mit dem Sänger von Soundgarden
Audioslave
weitergemacht. Kann man sich auch antun, auch anhören, ist aber ein ganz anderes Kapitel. Den Song, den ich jetzt aus dem Album vorspielen will, das ist der Titel Wake Up.
Das vorstellst, weil das eine Musik ist, die damals wirklich frisch war, neu war. Ich bin jetzt gar nicht im Bilde, ob sie die Sache mit erfunden haben. Es gab ja aus dem Hip-Hop dann so Crossover-Geschichten, wo auch herkömmliche Hip-Hopper dann mit
Body Count, Harten, ne?
Zum Beispiel oder auch Soundtrack gab es da, den ich habe, fällt mir jetzt gerade der Titel nicht ein, aber komme ich noch drauf. Eigentlich sehr spannend, weil, wie gesagt, in dem Fall ich bin auch jemand, der nicht immer direkt auf die Texte hört, aber man kommt nicht drum rum bei denen einfach auch diesen Impetus, was sie ja dann eben irgendwie auch unterscheidet von Red Hot Chili Peppers, wo die Songstruktur jetzt hier ähnlich ist, aber die Durchschlagskraft vielleicht bei Rage Against the Machine noch größer.
Mhm. Genau, also das ist ja fantastisches Album, auch sehr, sehr, wirklich auch nur gute Stücke. Auch eine Zeit in Amerika, wo viel Riot, also viel schon auch Wut unterwegs war. Und also die, ich hatte mir auch mal, weil ich diese Musik so faszinierend finde, eine Zeit lang auch mich für diese Musik interessiert und tatsächlich kann man im Netz auch sehr früh Aufnahmen, also Live-Aufnahmen von Rage Against the Machine schauen. Und die Stücke waren ja gar nicht so von der Struktur so wie jetzt auf der Platte. Ja. Und tatsächlich habe ich nochmal nachgelesen, dass irgendein Produzent sehr viel an den Lieder gepfeilt hat, diese funky Aspekt eingebracht hat, um das heißt, dass das Endergebnis, wie oft auch, das ist ja keine Ausnahme, aber ist auch sehr geprägt durch andere Menschen, die aus diesem Protest, aus dieser schon eigenartigen Musik doch, die haben diese Musik auf einen ganz anderen Level gebracht und da ist dieses fantastische Album mit unverkennbarem Sound und Sänger und Stil, ne? Das ist alles zusammen. Das ist die Text, die Musik, diese Bass, dieser Gitarreinsatz, der für die Zeit total exotisch ist. Und genau, also definitiv ein der Top-Debütalbum der Rockgeschichte.
Ja, wunderbar. Also das heißt, ihr könnt meiner Prämisse mit nicht mehr getoppt werden konnten, zumindest in dem Punkt schon mal folgen. Ne?
Ja.
Wir haben tatsächlich hier noch einen Satz zum Gitarristen. Der Gitarrist ist natürlich absolut überragend, der viele, viele andere Gitarristen beeinflusst hat, der auf der Gitarre Sachen gemacht hat, die ich vorher noch nie bei anderen Bands gehört habe. Also stilprägend für den Rock der 90er.
Genau, ganz, die ganze Band, ne? Der Bassist ist phänomenal, die super Schlagzeuger auch, also die, also sehr, sehr schön, ja. Auf jeden Fall, also erstmal, erster Punkt ist getroffen. Auf jeden Fall.
Wunderbar, dankeschön.
Der Soundtrack, den ich meinte, war Judgment Night. Das war ein Jahr später. Und da haben ganz viele Hip-Hopper mit auch harten Truppen zusammengespielt. Zum Beispiel Biohazard, die dann nochmal wesentlich schwereren Sound hatten. Aber das ist auch ein Soundtrack, den man gut empfehlen kann. Und diese Crossover-Geschichte, die bis nach Holland zu so Bands wie Urban Dance Squad und sonstige Geschichten gelaufen ist, das ist eine spannende Entwicklung gewesen.
Stimmt, Urban Dance Squad, da hatte ich sogar auch mal eine CD von. Sehr schön. Wir gehen weiter. Und zwar springen wir mal wieder. Wir machen einen großen, wir müssen jetzt alle anlaufen, machen einen großen Sprung. Wir springen nach vorne. Und zwar ins Jahr 2001. Eine Zeit, in der die sogenannten The Bands eine kleine Welle, kleine mittelgroße Welle in der Rockmusik und ganz insbesondere im Indie-Rock ausgelöst haben. Meiner Ansicht nach ein Schub, die Rockmusik dringend auch heutzutage eigentlich, benötigt haben damals. Und die haben viele frische Musik gemacht, die uns heute noch begeistert, zumindest mich. Und das muss man vergleichen mit dem, was wir vorher hatten. Wenn wir an die 90er denken, da gab es ja diese zwei großen Rock-Strömungen, über die wir auch schon mal gesprochen haben. Ich hatte mir tatsächlich des Wahnsinns angenommen und der Folge 43 Grunge und Britpop. Ihr wisst es noch.
Wieso, die war ja, doch gar nicht schlecht.
In einer Folge sogar zusammen zu behandeln. Apropos Britpop, ganz kurz ein Wort von euch, Jim, Stefan, Reunion, Oasis, was sagen wir dazu?
Ehe man nichts gehört hat, sage ich auch nichts dazu. Ich bin ja auch nie so ein dramatischer Oasis-Fan gewesen, aber komischerweise im Alter finde ich sie besser als früher. Früher haben sie mich vom Gesamtkontext mehr genervt. Ich gehörte eher zu den Blur-Fans und da gab es ja diese ominöse Rivalität. Das hat mich allerdings kalt gelassen. Sie haben auch sehr gute Songs gemacht, aber dieser Hype, den habe ich jetzt nie so ganz verstanden, aber das ist natürlich, mal sehen, was sie jetzt bringen.
Ja, genau. Also ich bin da nie so, auch nie große Oasis-Fan. Also ich werde schon reinhören, also aber auch, ja, Mal gucken. Überraschende Reunion.
Tatsächlich. Ja, überraschend, ja. Also, ob ein neues Album auch am Start ist, neben der Tour nächstes Jahr, ist noch nicht klar.
Davon müsste man eigentlich ausgehen.
Ja, oder? Müsste man eigentlich ausgehen. Also ich bin ähnlich wie ihr kein großer Oasis-Fan gewesen. Ich habe im Rolling Stone einen netten Artikel dazu gelesen, der es auf den Punkt bringt. Der ging so in die Richtung, 2 gute Alben, 3 gute Jahre, sonst nix. Und das ist eigentlich genau mein Statement dazu. Ich weiß, es gibt einige Oasis-Hörer unter uns, denen ich vielleicht jetzt zu nahe trete, aber seid doch mal ganz ehrlich, Be Here Now war eigentlich schon klar nach dem ersten Hören, dass das nur ein heißer Furz ist.
Nö, das sehe ich, so krass sehe ich es nicht. Aber nein, die haben schon sehr gute Songs gemacht. Aber dieser... Also wenn ich jeder der sogenannten Ultras möge mir verzeihen, es gibt da ja ausgefeilte Fanorganisationen.
Oh, ich hoffe aber, nicht, dass sie gleich klingeln hier.
Aber das ist, ich sag ja, ich muss erst in das Alter kommen, es ist eigentlich widersprüchlich, weil zu der Musik dachte man, da müsste man jung und frisch sein, vielleicht verstehe ich sie inzwischen mehr als früher.
Okay. Das lassen wir mal so stehen. Wir waren bei
2001.
2001 bei den The Bands. Und dann sind so Bands aufgetaucht wie The White Stripes, The Black Keys, die wir ja alle...
The Hives.
The Hives, Libertines, Franz Ferdinand, dann die von mir auch sehr geschätzten Arctic Monkeys. Dann habe ich noch Block Party, Maximo Park. Also man kann diese Liste unendlich weiterführen. Ich habe tatsächlich in meiner Recherche für diese Sendung gesucht nach einem Begriff. Ich weiß nicht, wie man diese Welle nennt. Ich bin auf sowas gestoßen wie Post-Punk Revival. Sagt euch das was? Oder kann man das anders bezeichnen?
Also ich weiß nicht. Also ich finde es immer schwierig, sowas zu kategorisieren, aber ich kann mich an diese Zeit, das ist die Zeit, wo ich tatsächlich in dieses wunderschöne Land gekommen bin. Und das war, genau, also diese ganze Bands, die du genannt hast, die fand ich alle, also ich war in dieser Stimmung drin und mit meinen Freunden zusammen haben wir diese Musik sehr intensiv auch gehört.
Mhm. Okay, so und jetzt geht es um die eigentliche Band, die fast meiner Ansicht nach federführend waren bei dieser Post-Punk-Revival-Welle. Und zwar ist das The Strokes mit ihrem Debüt Is This It? Und ich würde jetzt mal antworten, ja.
Es ist gut, dass du spielst. Ich kenne die Platte gar nicht.
Nein.
Ich habe sie hunderte Mal gesehen. Ich habe sie bisher noch nie gehört.
Das gibt es ja nicht. Ja, wie schön, wie wir uns hier ergänzen. Ist ja sehr schön. Ja. Aber du kennst die Musik von The Strokes.
Ja, schon. Aber ich finde es gut, dass du es jetzt spielst.
Okay, sehr schön. Ja, wie kann man ihre Musik beschreiben, Stefan? Also sie machen nichts Neues, aber das, was sie machen, machen sie sehr gut und sehr unverkennbar. Wenn man so ein bisschen nach Zitaten aus der Rockgeschichte guckt, kommt man sehr schnell, finde ich, an Velvet Underground findet man. Man findet ein bisschen die Ramones vielleicht und ein bisschen Lo-Fi-Rock.
Genau, ne, der hat ja diese... Sänger typischerweise mit dieser Radio oder Telefonmikro.
Telefon-Voice, genau.
Darf ich kurz noch eine Zwischenfrage? Wie heißt nochmal der Main Man von denen?
Julian Casablancas.
Habe ich doch mal so einen Film vorgestellt, so einen Coming-of-Age-Film aus Wales und ich dachte da, ich weiß nicht, ob war das der Strokesman, der da die Musik gemacht hat? Ich bin jetzt völlig im falschen Film, höchstwahrscheinlich.
Was die jetzt machen, weiß ich auch nicht, aber die haben sehr gute Ideen, also super Gitarrist auch, sehr guter Gitarrist, und gutes Sound, sehr gute Präsenz, also Bühnenpräsenz. Mhm. Ne, sie war auch schon, die gehörte auch zu diesen Bands, die haben ein bisschen auch, vielleicht ein bisschen Underground, aber auch International Noise Conspiracy war auch in der Zeit. Und das sind Leute, die auf der Bühne schon eine gewisse Ähnlichkeit hatten in der Art zu singen, in der Art, also diese Show zu machen.
Letztere sehr energetisch.
Mhm. Ja.
Also so ein bisschen Rückgriff, ne, auch auf den New Yorker Punk der späten 70er kann man da auch durchhören. Ja, und du hast es eben erwähnt, diese, ich sag mal, Telefon-Radio-Voice vom Sänger Julian Casablancas, das ist ein Stilmittel, das sie gnadenlos auf allen Alben einsetzen, wo ich zurückhaltend begeistert bin. Also auf dem Album finde ich es ganz gut, aber immer, vielleicht will er seine Stimme ein bisschen verstecken. Wer weiß, es gibt ja tausend Gründe, warum man sowas macht. Ja, und mit ihrem Debüt, finde ich auch, haben sie eigentlich auch sehr viel von dem, was sie zu sagen haben oder hatten, gesagt. Und die Alben danach habe ich auch so ein bisschen verfolgt, aber ich finde sie alle nicht mehr besonders spannend.
Reptilia, da kam das nicht später hin.
Das weiß ich. Ja. Also jedenfalls stilistisch haben sie sich auch nicht mehr großartig geändert. Wenn du aus der Diskografie verschiedene Titel von verschiedenen Alben nimmst und die miteinander spielst, würdest du mir nicht sagen können, das ist 2001, das ist 2011, das ist 19, finde ich. Ja, aber auf der anderen Seite damals eine ganz große, wichtige Band. Viele waren sehr begeistert von ihnen, wie in den Jahren davor, von den eben genannten Oasis. Ich denke, ohne Strokes hätte es keine Libertines oder Franz Ferdinand oder auch Arctic
Monkeys. Das weiß ich nicht. Sehr weit hergeholt, aber
zumindest die Offenheit, sich mit so einer Indie-Rock-Musik wieder breit aufgestellt zu beschäftigen, auch in der Presse. Also sagen wir es mal so, eine große Wahrnehmung herzustellen. Und den Song, den ich von dem Album spielen möchte, der heißt Last Night.
Das ist auch der bekannteste Song, glaube ich, aus dem Album. Also ein toller Song auf jeden Fall. Tolles Lied. Ich habe tatsächlich in einer Band gespielt, wo wir dieses Lied gecovert haben. Und das ist immer auch, wenn man selber die Musik spielt, also ich kannte das Lied schon sehr gut, auch das Album. Es ist ein fantastisches Album, definitiv. Und wenn man dieses Lied spielt, merkt man bei dem Aufbau von dem Song, was diese Musik doch besonders macht. Es ist wirklich relativ einfach zu spielen. Es gibt dann mittendrin fantastische Gitarre-Solo eigentlich in diesem Song. Und ich glaube, jetzt zu dem Erfolg, ne, die von diesen Band, es ist eine ganze Kultur, die, glaube ich, 2000 entstanden ist von diese im Gegensatz zu deinem ersten Beispiel wirklich Protest-Song. Das ist sehr deutlich, zumindest in diesem ersten Album. Ich glaube, die anderen Album hatten teilweise andere Zwecke. Aber das erste Album von den Strokes ist wirklich sehr Last Night. Also es war Party-Stimmung, auch ein gewisser Lifestyle, was damit verbunden hat. Der Sänger war so ein Französisch sagt man Candide, also so ein junger Typ, der sieht sehr gut aus, ein bisschen mega gelassen. Cool. Und das ist das, was ich meine, ist, wie oft, aber ich glaube, ich besonders Anfang 2000, diese Bands, All the Hives, sind Bands, die nicht nur gute Musik gemacht haben, sondern die haben eine gesamte Inspiration, Vorbild ist vielleicht viel gesagt, aber die haben die Generation sehr beeinflusst, auch nicht nur durch die Musik, sondern durch deren Lifestyle. Mhm.
Aber die Hives sind natürlich aus einem ganz klaren Garagenfunk-Kontext gekommen und haben das eigentlich auch in einer sehr schnellen, völlig anderen Variante gespielt. Hier wäre ich eigentlich eher drauf gekommen, das müssen Briten sein. Ich bin, wie gesagt, nicht Strokes-affin und firm. Ich fand seine kratzige Stimme sehr gut. Ich fand es insgesamt gut zu hören. Macht Lust auf mehr. Ich höre mir das Album bestimmt mal an. Aber ich stelle mir auch immer die Frage, wie kommt es, dass eine Gruppe dann auf einmal so erfolgreich ist oder warum nicht? Das muss mit einem guten Management, mit viel Glück und
Konstellationen, ja, also
was weiß ich, zu tun haben.
Richtiger Moment, richtiger genau. Zeitpunkt, richtiger Ort. Das, und dann flug das, ne? Das ist
Das kann ich auch nicht so genau sagen. Ich weiß nur, dass diese Band schon von Anfang an große Aufmerksamkeit erregt hat, unter anderem, weil der Gitarrist, der Abbott Hammond Jr. ist und sein Vater einen riesengroßen Hit, einen Flower Power Hit.
Das ist die Geschichte.
Und deswegen hat man schon sich sehr auf die Band konzentriert. Und ich glaube, der Julian Casablancas kommt auch aus einer sehr bekannten Familie. Also, und wahrscheinlich hatten die auch viel, wie soll ich mal sagen,
Connections, Geld war da, Connections.
It never rains in Southern California. Das ist der Titel. Genau. Ich habe es aber selber gerade nachgeschlagen.
Ist ja gut. Wir lassen ja auch teilweise hinter unsere Kulissen gucken. Unser Redaktionsteam sitzt die ganze Zeit hinten auf dem Sofa und schwitzt.
Aber das, da ich, wie gesagt, selber kein Album von den Strokes habe und das Album immer nur, es ist mir natürlich in irgendwelchen Musikgazetten damals begegnet, aber ich hätte die komischerweise echt sofort auf England verortet und hätte nicht gedacht, dass das eine New Yorker Band ist.
Also Gott sei Dank gibt es einen anderen Podcast, kannst du auch noch
so.
Wir machen weiter und zwar jetzt kommt es zu einer absoluten Premiere. Es kommt zu einer absolut überraschenden Premiere. Das wird jeden, der mich kennt, umhauen.
Du spielst dein eigenes Album.
Ich spiele von meinem ersten und zwar, ich wechsle total das Genre, ich spiele zum ersten Mal Hip-Hop.
Oh.
Ja. Und zwar von, ich glaube, sogar dem einzigen Hip-Hop-Album, was ich auf Vinyl habe, damals original 1989 gekauft. Vielleicht kann der eine oder andere schon ahnen, um was es sich handelt. Es ist ein Album, was als einer der stärksten Hip-Hop-Debütalben überhaupt gilt. Es ist auch Jim auf der von dir heißgeliebten Rolling Stone-Liste drauf.
Uiuiui.
Und zwar...
ist das Tribe Called Quest?
Nein, knapp daneben, sehr knapp daneben. Es ist De La Soul mit 3 Feet High and Rising. Zusammen mit eben den gerade genannten A Tribe Called Quest und auch den Jungle Brothers bildeten De La Soul Ende der 80er, Anfang der 90er eine Bewegung, die nannte sich No School oder Next School und die zeichneten dadurch sich aus, dass sie sich nicht nur mit Ghetto und Gangster-Rap und Lyrik auseinandergesetzt haben, sondern eben auch mit sozialen Themen, Gesellschaftskritik und auch versucht haben, dem ganzen Hip-Hop-Image ein bisschen was Freundlicheres entgegenzusetzen. Und ihr Debütalbum von einem Herrn Prince Paul produziert, stach dadurch hervor, dass sie eine Unmenge an Samples benutzt haben und veröffentlicht haben und eingebaut haben aus dem Jazz, aus dem Rock, aus dem Country, zum Beispiel Johnny Cash. Steely Dan.
Und dann kam ja die große Debatte, wie wird das eigentlich bezahlt?
Ja, das Kapitel mache ich jetzt nicht auf. Public Enemy, Holland Oates und The Turtles und noch und so weiter. Aber du hast vollkommen recht, das war unter anderem einer der Gründe, weil man teilweise die Samples gar nicht richtig verifizieren konnte, dass dieses Album auf den Streamingdiensten erst seit letztem Jahr überhaupt verfügbar ist.
Ui, okay.
Ja, das hat ihnen auch in ihrer Karriere, also finanziell bestimmt auch, etwas geschadet. Der große Hit von dem Album, Stefan De La Soul ist der...
Ja, ja, Begriff, also auf jeden Fall.
Der große Hit von dem Album, das ist eigentlich bewusst einer der wenigen Titel, den ich kenne, ist Me, Myself and I, ne? Sehr bekannt. Den spiele ich aber nicht. Ich spiele einen anderen Song, der heißt Say No Go. Und ich bitte euch mal auf den direkt am Anfang vorkommenden Sample zu hören, ob ihr erkennt, was das ist. Ich habe es erkannt.
Los geht's! Now let's get right on down to the skit. A baby is brought into a world of pits. And if we could have talked that soon in a delivery room, it would have asked the nurse for a hit. The reason for this? The mother is a jerk. Excuse me, junkie, which brought the work of the old into a new life. What a way. But this what a way has been a way of today. Anyway, push couldn't shove me to understand a path to a base set. Cause Schumer should have raced it in a first wave. Cause second wave form believers and believers will walk to it then even talk to it and say. You can't go by it, you want my soul. Y'all can't have have none of that. Tell him what to say, Mace.
War das?
Mhm.
Ja. Wow. Also Arrested Development fällt mir noch ein und als eine Band aus der Zeit und keine Ahnung, wann Digital Planets ihre erste Platte hatten, ich glaube eher einen Tick später, aber das ist so die erfreulicherweise Sample-reiche Ecke, wenn man heute bestimmte Hip-Hop-Sachen hört, dann klingt es aus meinen, also für meine Ohren vergleichsweise langweilig, wenn man diese Jeep Beats kommen, ohne dass da irgendwie schlaue Wendungen drin sind. Die Beats selber können zwar bewegend sein, aber es ist einfach nicht derselbe Schuh. Und ob das jetzt aus kommerziellen Gründen nicht gemacht wird, damit man da keine Gelder fließen lassen muss für das Copyright, oder dass es wirklich jetzt eine reine Mode ist, dass nur noch diese elektronisierten Beats gespielt werden, keine Ahnung.
Mhm. Okay, ich hätte euch aber eine Hausaufgabe gestellt.
Also ich habe es nicht erkannt.
Ich auch nicht.
Es wird sogar nochmal zitiert im Background-Gesang. Say no go vom gleichen Song.
I got the power.
I got the power, okay, ja.
Say no go.
Nee.
Hall & Oates. Ach, I can't go for that.
Niemand
I can't
das
go for that. Ah. Der riesengroße Hit aus den Hall & Oates ist aber
ja,
Begriff, schon. Oder?
Ich dachte, die hätten einen anderen großen Hit gehabt.
Die haben mega.
Ich habe das Gefühl, man kann hier nicht Nein sagen.
Nein. Wir können den Song mal kurz einspielen, aber sie haben sogar den Gesang von Hall & Oates in dem Background gesang.
Okay, okay.
Der Titel Say No Go ist aus dem Originalstück sogar geklaut. Also sehr Kess, muss ich sagen. Wer mir nicht glaubt, hört euch mal Say No Go, I Can't Go For That von Hall & Oates an. Sehr brutal kopiert, gibt eigentlich dem Stück den ganzen Flow, aber toll gemacht, sehr witzig, sehr verspielt, das ist genau das, was ich, wie ich heute Kendrick Lamar und Co. wahrnehme, vermisse an modernen Hip-Hop.
Also das ist eine besondere Zeit, auch tatsächlich dieses Arbeiten mit Sample macht eine besondere Musik, also die Idee, dass man wirklich, das sind Leute, die wirklich gesucht haben, dass es zusammenpasst. Also man unterschätzt diese Arbeit bei dieser Musik auch. Ich glaube, das wäre heutzutage fast nicht mehr zu bezahlen. Also diese Clearing von den Samples.
Also es gibt diese Sample-Hip-Hop-Ecke noch, aber sie ist nicht in den erfolgreichen Stücken am Start. Es gibt eine Frickelszene, ich habe ein Stück von Talkie Talk gespielt, der ultra viel sampled aus allen möglichen Quellen, auch aus Hörspielen und was weiß ich, Fernsehen, aus alten Aufzeichnungen, was weiß ich alles. Und da gibt es eine ganze Ecke von Leuten, gerade auch im Instrumental-Hip-Hop, den es auch gibt, werden schöne Beats aus Samples rausgehauen und die ganzen Plattendigger, die immer auch nach guten Breaks suchen oder sonstigen interessanten Stücken, das hat nicht aufgehört. Aber in dem, was heute im Wesentlichen gehört wird in diesem Hip-Hop-Bereich, taucht das selten in den Charts auf, wenn man das mal so blöd sagt.
Also ich meinte nicht, dass es aufgehört hat. Was ich meinte ist, in dieser Zeit waren die technischen Möglichkeiten ganz anders als heute. Diese Band haben mit MPC, diese erste Akai MPC-Sampler gearbeitet, waren sehr, also wirklich Basic-Maschinen, wo man mit paar Sample auf, das war ein ganz besonderes Arbeitsflow, also was auch zu dieser Musik geführt hat. Man müsste wirklich sparen, überlegen, wie spiele ich das. Es war ein ganz anderer kreativer Prozess in dieser Musik. Heute kannst du mit den modernen Sampler, ein ganz anderer Umfeld, ein ganz anderer Flow zum Arbeiten. Das ist immer auch, wie oft in der Musik, oder diese Art von Musik, eine Zeit verbunden mit bestimmten technischen Möglichkeiten. Es gab jede Menge Vinyl, es gab dieses MPC 1000, das von Akai, der da wirklich mittlerweile auch für enormen Summe immer noch verkauft. Ich habe selber auch eins. Aber tatsächlich eine besondere auch Art, mit diesem Sample zu arbeiten. Das war viel Arbeit und das war ein anderer Flow. Und ich glaube, das führt auch zu dieser speziellen Musik. Ich glaube, man könnte diese Musik heute auch noch machen, aber das, man müsste wirklich reingehen in diesem alten Flow. Heute kann man arbeitet man einfach anders. Ja, das ist ein anderer Chain.
Das sind auch sehr warme Beats dann letztlich, finde ich. Ja. Also das hat eine schöne analoge Wärme, die nicht, ja, also ich will es nicht ausweiten.
Ich meine, man kann es ja fast zusammenfassen. Weniger Technik, aber mehr Kreativität.
Das, nein, so das will ich gar nicht so. Also ich glaube, die moderne Bands sind genauso kreativ, nur auch das hier ist entstanden aus, also wenn man guckt, was, mit welchem Gerät diese Musik gemacht wurde, das ist sehr minimalistisch und ist überhaupt nicht in der technischen Möglichkeit, überhaupt kein Vergleich zu den Möglichkeiten, die wir heute haben.
Das war wirklich aber ich stütze das, was du sagst, Raul, in bestimmten Soundschleifen, die dann kreiert werden, da ist die Technik viel weiter und man hat oft gar keinen Eindruck, wie viel Arbeit da drin steckt, aber es klingt ideenloser als das Rumgespiele mit allen möglichen Sounds von den früher gesampelten Sachen.
Okay. Ja, lieben Dank. Vielen Dank. Also ich wusste es, wir diskutieren viel, das freut mich immer sehr. Und ich glaube, kurzes Fazit ist eben auch hier ein Debütalbum überragend. Danach haben sie auch noch zwei, drei interessante Sachen gemacht, aber der Ruhm und der Ruf dieses ersten Albums, meiner Ansicht nach, haben sie nie erreicht. Und jetzt mache ich wieder einen Sprung. Ich gehe nämlich ganz zurück in die 60er. Wie ihr vielleicht wisst, gibt es zwei Bands, die ich eigentlich zu jeder Tag- und Nachtzeit hören kann. Die eine Band davon ist Steely Dan. Steely Dan sind aber nicht aus den 60ern. Außerdem haben sie ein sehr ordentliches Debüt gemacht, aber danach waren sie noch weitaus besser. Insofern kommt jetzt nicht Steely Dan, aber es kommen The Doors.
Ups. Ist ja gar nicht schlimm, finde ich.
Also, und zwar, ich denke, wir sind alle, mit Doors können wir alle hier was anfangen. Ja. Ne? Und
vor allem mit der ersten Platte.
Ich finde, ihre erste Platte ist auch ihre stärkste Platte, sehr Blues beeinflusst. Allgemein gilt dieses Debüt als eines der aufregendsten Debüts überhaupt in der Rockmusik, sagen wir mal zumindest, was die 60er Jahre angeht. Es ist in einem Jahr namens 1967 erschienen, wie wir alle wissen,
ein absoluter
geiler Jahrgang, wie übrigens auch 76 und 66. Nochmal so. Es hat ganz überragende Songs, sind auf dem Album ihr Überhit Light My Fire. Kann man sagen, was man will. Ich halte es für einen genialen Song.
Hundertfach gecovert.
Von Robbie Krieger. Meiner Ansicht nach ist auf dem Album alles drauf, was sie ausmacht. Sie haben das teilweise noch verfeinert auf anderen Alben. Wir haben so Sachen wie The End, Break On Through, Through the To the Other Side. Es gibt vielleicht einige Doors-Fans da draußen, die sagen, L.A. Woman, das letzte Album der Doors mit Riders on the Storm,
wäre mein Favorit auf jeden Fall.
Das, da lege ich Veto ein, das wird hier gar nicht prügeln, bitte. Nein, komm, Jim, lass Stefan los. Ja, ist gut. Aber man kann immer über alles streiten, es sei denn, Hauptsache danach trifft man sich und trinkt ein leckeres Bierchen. Oder sowas. Den Song, den ich jetzt spielen möchte, ist nicht einer der bekanntesten vielleicht von dem, da ist auch noch dieses Alabama-Cover von Kurt Weill drauf, ne? Muss man auch sagen, auch eine ganz, ganz verrückte Idee, Kurt Weill zu covern für eine Rockband, muss man wirklich erstmal drauf kommen. Ich glaube, die Lotte Lenya war damals not amused, ne? Dass die Doors das gemacht haben, seine Lebenspartnerin, aber wie auch immer, wir kommen vom Pfad ab. Der Song, den ich vorspielen möchte, der heißt 20th Century Fox. Für mich ganz typischer Doors-Sound. Der hat diesen unglaublichen Doors-Groove, den ich eigentlich so von kaum, also Jim Morrisons als Sänger ist oft kopiert worden, aber diesen Groove, den Sound der Doors, den habe ich in wenigen Bands eigentlich in den Jahrzehnten danach wiedererkannt. Es gibt eine Band, die wir hier schon des Öfteren erwähnt haben, Stefan, ich glaube, das siehst du auch ähnlich, eine Band Anfang der 2000er in England gegründet, nämlich The Coral.
Oh ja.
Ich finde, The Coral haben ganz, bis auf den Sänger, aber sonst in der Musik einen klaren Doors-Bezug. Mm. Also für Leute, die Doors mögen und The Coral, die Koralle, ja, C-O-R-A-L, nicht kennen, können wir ganz wärmstens mal The Coral ans Herz legen. Ne? Aber so, das war jetzt genug Kurs.
Vielleicht noch der Hinweis, dass in der Rezeption die Mitmusiker oft weit unterschätzt wurden, denn die waren maßgeblich für den Sound zusammen, verantwortlich. Und klar war, ohne Morrison ist es nicht mehr die Doors natürlich, aber der Einfluss von Manzarek und Krieger und wen haben wir noch gehabt?
John Denson.
Genau, also würde ich es jetzt nicht zu tief hängen.
Ja, ist gut. Ja, ich bin bei allem dabei. Maestro, 20th Century Fox von The Doors, bitte.
Well, she's fashionably lean and she's fashionably late. She'll never wreck a scene. She'll never break a day. But she's no drag, just watch the way she walks. She's a 20th century fox. She's a 20th century fox. No tears, no fears, no ruin years, no clock. She's a 20th century fox. Oh, yeah.
Mal Wahnsinn, wie Robbie Krieger da durch seine Solos eiert. Ne? Das ist schon eine ganze Art und spezielle Art und Weise, ein Solo zu spielen, finde ich. Aber immer interessant.
Gut, dass du den Song gespielt hast, denn den hat jetzt nicht jeder auf dem Schirm. Und ich finde gerade, dass der Krieger damit eine völlig eigene Note hat, das zu spielen. Er hätte das wie tausende andere spielen können. Er hat es aber im Eigen gespielt und wie gesagt, auch eher total unterschätzt. Cooles Stück, super Platte, die man unbedingt sich anhören sollte.
Ich liebe die Doors und auch hier würde ich sagen, dass der Erfolg von dieser Platte, von der Band auch technisch bedingt ist durch eine spezielle Orgel, die Doors.
Super, ja, kein Bassisten. Ne?
Genau, die haben immer, die Orgel war der Vox Continental, also eine britische Orgel, kein Hammond-Orgel, und ganz spezielles Sound. Und der Bass wurde immer, bei dem Song bin ich hier nicht so sicher, aber bei den meisten Songs hatte der Manzarek, ne, hieß der, spielte die linke Hand auf eine kurze Version von dem Fender Road, wo nur der Bass ist. Es gibt einen Fender Road Bass, das sind nur zwei Oktaven. Und das heißt, die Band hatte dadurch einen einzigartigen Sound und einen einzigartigen Keyboardist, muss man schon sagen. Und einzigartigen Sänger. Auch die Gitarre hier ist fantastisch. Mhm. Also ich bin ein großer Fan von den Doors.
Sehr schön. Freut mich sehr. Und bis auf die Tatsache, dass wir nicht übereinstimmen, was das beste Album der Doors angeht, ansonsten lächeln wir alle jetzt.
Ja.
Ja, schön, das freut mich. Ja, ich komme zur letzten Band. Wir machen wieder einen Riesensprung nach vorne. Wir machen wieder großen Anlauf und springen von den 60ern über die 70er, über die 80er, landen in den frühen 90ern. Puh. Und zwar im wiedervereinigten Deutschland des Jahres 1992. Es geht um einer meiner ewigen deutschsprachigen, also die auf Deutsch singen, Lieblingsbands, die meiner Ansicht nach mit ihrem Debüt dem Deutsch gesungen Indie-Rock so einen richtigen Schub gemacht haben. Wenn man so Indie-Rock, deutschen Indie-Rock davor, denke ich, weiß es nicht, Jim wird es kennen, Stefan bin ich, da warst du ja noch nicht in diesem wundervollen Land. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Also Indie-Rock 80er Jahre fällt mir ein Name ein aus, leider muss man sagen, Düsseldorf. Das ist Philipp Boer and the Voodoo Club. Der hat allerdings auf Englisch gesungen. Der hat ein paar spannende Sachen gemacht. Ich weiß nicht, Jim, du kennst Philipp Boer, ne?
Ja, klar.
Ja,
aber aus Düsseldorf gab es natürlich viel früher noch viel mehr. Aber egal.
Ja, gut, aber ich meine, so, das wurde aber nicht unter Indie-Rock unbedingt zusammengefasst. Aber,
nö, das stimmt.
Ja, okay, danke schön. Philipp Boer and the Voodoo Club kann man sich anhören, also wenn man...
Also die erste Platte finde ich gut.
Es gibt ein Album, was ich sehr gut finde, fällt mir im Moment. Ich war nur, habe ich von ihm abgewendet, als er mein Lieblingsalbum als eins seiner schlechtesten seiner Diskografie genannt hat. Seitdem beschäftige ich mich mit ihm. Aber gut, kann passieren. Deswegen, aber wir reden heute natürlich nicht von Philipp Bohr und The Voodoo Club, sondern wir reden von Blumfeld. Blumfeld und ihr Debüt Ich-Maschine. Ja, Blumfeld wird zitiert, assoziiert mit der Hamburger Schule. Da machen wir einen ganz kurzen Exkurs und grüßen hier unsere Kollegen von Podcast Love is Noise, die sich vor kurzem mit der Thematik Hamburger Schule auseinandergesetzt haben. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, diese mittlerweile berühmte NDR-Dokumentation über die Hamburger Schule, die sich tatsächlich erlaubt haben, Blumfeld kaum zu erwähnen, haben sich viele bösartig drüber aufgeregt. Und ich finde Blumfeld eine der wichtigsten und besten Bands der Hamburger Schule. Ihr Debütalbum finde ich ganz überragend und ich stelle hier eine kleine Frage. Woher kommt der Name Blumfeld eigentlich? Wisst ihr das?
Das habe ich mich immer gefragt.
Ja.
Also ich habe mich immer gefragt, wo kommt eigentlich der Name her?
Ja, soll ich das Ich dachte immer, als Franzose habe ich immer dazu Blumenfeld gesagt.
Nein, das ist natürlich gut. Ich aber auch.
Ist das eine Person?
Es ist eine Person, es ist eine fiktive Person. Wir gehen in die absolute Hochkultur. Es ist eine weitere Premiere in dem Podcast. Es fällt zum ersten Mal der Name Franz Kafka.
So,
toll. Ja, es ist eine Kurzgeschichte von Franz Kafka, die trägt den Titel Blumfeld, ein älterer Junggeselle. Mhm. Also ich kenne diese Kurzgeschichte nicht, ich frage mich sehr, aber daher kommt der Name. Mhm. Und Distelmeier versuchte wohl irgendwie ähnlich Ramones angelegt, ein Ramone kommt ja, wissen wir, oder nicht, Künstlername von Paul McCartney in den frühen Beatles-Phasen.
Also ich lerne hier Sachen.
Ne? Und, ja, siehst du mal. Ja.
Und, also ich wusste es wirklich nicht.
Und er hatte Blumfeld deswegen Anspielung an Ramon und so, oh Gott, das ist alles Rock, ist nicht ernst zu
nehmen. Ey, okay. Vorsicht.
Genau. Und Blumfeld mit ihrem Debüt, meiner Ansicht nach, ein Debüt, was für die deutsche Indie-Rock-Musik den Stellenwert hat, der das Debüt, ähnlich dem Debüt von Joy Division und anderen Pleasures.
Ist das die Ich-Maschine?
Ich-Maschine heißt das Album.
Ja, vor allen Dingen auch wegen des Textes auch, ne?
Genau, wir haben bei Blumfeld mit dem eben schon erwähnten Jochen Distelmeier, dem Sänger und dem Kopf der Band, jemand, der teilweise im Sprechgesang sehr verschachtelte, komplizierte Texte, die sich einerseits mit Gesellschaftskritik beschäftigen, andererseits eben auch mit sehr persönlichen Liebesdingen auseinandersetzen, die teilweise, ich weiß nicht, es ist ähnlich wie bei Ketka, da muss ich teilweise Texte auch 50 Mal hören, bis ich sie so einigermaßen verstanden habe. Und es gibt viele Blumfeld-Texte, die mir absolut sich nicht erschließen, aber sie bleiben irgendwie hängen, so eine Textzeile. Aber ich weiß nicht genau, was der Künstler mir damit sagen will. Es spielt für mich auch insofern, ich bin ja, haben wir ja schon mal festgehalten, nicht so zwingend ein Texthörer. Und es gibt nämlich, das ist die eine Seite der Medaille, die andere Seite der Medaille, das ist die Musik. Und ich finde die kantige, rockige Musik, gitarrengetragene Musik von den von Blumfeld immer wieder packen. Die bauen eine Spannung auf, die mich immer sofort packt. Und das gleiche gilt für den Nachfolger des Debüts,
L'état et moi.
Also das ist ein Wortspiel, das, Stefan, was du wahrscheinlich aufklären kannst. Ich kann es so erklären, L'état et moi ist eigentlich von Ludwig der 14. heißt, der Staat bin ich, aber...
Genau, wobei das heißt, das heißt nicht L'état et moi, das heißt, nein, er sagt L'état c'est moi. Der Staat, okay. Das bin ich. Ja, okay. Und L'état et moi, und das ist interessant, weil L'état et moi würde man auf Französisch übersetzen, das heißt, oder auf Deutsch würde man sagen, der Staat und ich.
Genau, ja.
Aber Louis der 14. Ludwig der 14. hat immer gesagt, der Staat, das bin ich.
Ja, genau, also ganz bescheiden. Ja, genau. Das war insofern ein kleines Wortspiel von Blumfeld. Ich weiß nicht, ob das viele erkannt haben. Ich will sagen, also auch das zweite Album hat diesen gleichen Sound vom Debüt, auch ähnlich spannend. Auf dem Cover auch sehr
auch
bekannt.
Ein tolles Album eigentlich.
Elvis Presley in seinem Goldanzug, und zwar nicht nur einen Elvis Presley, sondern zig Elvis Presleys drauf. Also auch sehr originell. Und danach haben sie einen Wechsel gemacht. Eine der wenigen Bands, die ich so bewusst wahrgenommen habe, die sich radikal entschieden haben, ihren Sound zu wechseln. Danach sind sie eher so in ich sag mal, sie schwanken zwischen Deutschpop, Pop, Liedermacher, ja. Eine Prise Schlager kann man vielleicht sagen.
Seit neuestem auch funky.
Ja, und das haben sie sich dann aufgelöst und das hat der Distelmeier in seinen zwei Soloalben auch. Da widmet er sich dem Funk und ich glaube, wir haben Distelmeier hier auch schon einmal gehabt. Und
sein letztes Album.
Genau, und da will ich, vielleicht kann man sogar sagen, das ist sowas wie deutscher Blue-Eyed Soul, aber wie auch immer. Mir geht es aber eben nach wie vor um das Debüt. Ich möchte jetzt einen Titel...
Lass uns nicht über Titel Sex sprechen.
Nein, nicht hier in diesem Podcast. Nein, über was müsst ihr denn mit mir reden?
So heißt doch der eine Song.
Nein, der Song heißt Nichtschwimmer nach Geburt.
Okay. Außergewöhnlich gewesen, wobei man aber im Rahmen der Hamburger Schule nie vergessen darf, es gab auch noch Bands davor, die auch alle super spannend waren. Also keine Ahnung, Kolossale Jugend, Captain Kirk, die Regierung, Ostzonen-Suppenwürfel machen Krebs, ein wunderbarer Name. Und Tokotronic sowieso, aber wie gesagt, das in einer gewissen Weise intellektuell herausragende Album war irgendwie auch dieses erste Stück. Genau.
Ich zitiere kurz aus dem Text, Stefan. 2 Meter gutes Meer, wenn man ein Auge zudrückt, 4. Aha. Was heißt das? Egal, mir gefällt der Song trotzdem. Hatte ich vorher von einer deutschen Band auch nie gehört, muss ich sehen.
Ja, ich kam da, wie gesagt, 2000 bin ich nach Deutschland gekommen und dann... Also bis dahin konnte ich kaum deutsche Musik, muss ich sagen, und dann habe ich... damals lief auch Blumfeld und was sehr oft auch. Ich hatte nur einen Radiowecker und irgendwann konnte ich auch Fernseher schauen, aber da war MTV schon nicht mehr so sehr gut. Und da kam Blumfeld tatsächlich oft, oder auch Viva, gab es auch Viva damals, Viva 2. Und da viele Leute hatten mit mir über Blumfeld gesprochen, das ist so eine tolle Band. Und ich hatte so die Stücke aus, das ist ja... Und erst spät, und zum Glück habe ich das spät gemacht, habe ich in den ersten Alben von Blumfeld reingehört und dann, ich fand es musikalisch sowieso, finde ich, wirklich, wirklich herausragende Musik. Und die Text haben gewisse... Nein, ich glaube, wenn er die singt, eine ziemlich klare Idee. So, aber sehr oft muss man sagen, was du gerade zitiert hast, ist auch wirklich typisch, dass man sagt, okay, es gibt sehr viel Interpretationsraum für diese Musik, sage ich mal. Aber das macht die Musik nicht weniger interessant. Also das ist eigentlich ganz schön. Und jeder kann sich daraus immer auch überrascht, was andere Menschen in dieser Musik verstanden haben. Und ich sage, okay, das sehe ich ganz anders, verstehe ich auch ganz anders. Aber egal. Also tolle, also wirklich eine sehr bedeutende Band für diese Zeit in Deutschland auf jeden Fall.
Ja, ich schließe mich an.
Ja, wunderbar. Ich mag euch. Ich bin am Ende.
Weil L'État et moi ist auch ein tolles Album.
Ja, ist auch ein tolles Album. Insofern, ich will aber meinen Titel von dieser Episode nicht versauen. L'État et moi ist ähnlich gut, aber diesen Impact, den das Diplom gemacht hat, den hat L'État et moi nicht mehr erreicht. Deswegen, ich bedanke mich sehr herzlich für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit.
Vielen Dank.
Bitte gut nach Hause.
Und denkt an mich und wir hören und sehen uns alle.
Danke für diese schöne Reise, das war richtig toll.
Dankeschön. Ja, vielen Dank und wir sagen an unsere lieben Hörerinnen und Hörer auf eine gute Zeit und auf bald.
Genau, bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao. Ciao.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.